Guten Morgen. Weiß nicht, wisst ihr noch, der Hans hat am Anfang des Jahres, hat er mal, ich glaube in der Gemeindestunde, berichtet vom der Ältestenklausur und sie hatten so ein Motto über dieses Jahr gesetzt. Wisst ihr noch, was das war? Genau, in der Liebe Jesu wachsen. Und ich habe mich daran erinnert und habe auch deswegen heute das Predigtthema ausgewählt und ich möchte mit euch 1. Korinther 16 betrachten. Also mit Beamer, das mache ich jetzt zum ersten Mal, glaube ich, verzeiht mir, wenn es nicht ganz passt, aber wir werden das schon gemeinsam irgendwie hinkriegen. Genau. Ich möchte mit euch 1. Korinther 16 betrachten. Das ist ja der Abschluss vom 1. Korintherbrief und Paulus hat diesen Brief, den 1. Korintherbrief, geschrieben als Reaktion auf gewisse Fragen, die Korinther hatten. Also er sagt es mal in 1. Korinther 7, Vers 1, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Also da ging ein Brief voraus, sie hatten Fragen, die beantwortet er hier. Aber er hat auch einige Erzählungen über die Korinther mitbekommen. Also dass die Korinther, dass da gesagt wurde, da und da laufen diese oder jene Dinge. Über Hurerei sagt er das mal. Und deswegen hat er sich hingesetzt und hat diesen Brief geschrieben. Und der Brief ist deshalb vollgespickt mit gewissen Danksagungen für die Gemeinde oder an Gott für die Gemeinde, für die Korinther. Er enthält Ermahnungen, Tadel, gewisse Lehren in Bezug auf die Heiligkeit der Gemeinde und auch das praktische Leben in der Gemeinde. Und Paulus spricht hier einige Dinge an, wie zum Beispiel die Ordnung in der Gemeinde aussehen soll, aber auch wie Christen im Alltag mit ihrem Ehepartner, dem Chef, den Kollegen, den Geschwistern umgehen sollen und wie sie ihre geistlichen Gaben einsetzen sollen. Also so ein buntes Portfolio an Dingen, die er anspricht. Und so nach 15 Kapiteln kommt er jetzt zum Schluss, zum Ende seines Briefes. Und er hat den ja diktiert an Sosthenes. Und wahrscheinlich hat er dann irgendwann gesagt, halt, Sosthenes, wart mal. Lass mal noch entsprechend meiner Handschrift ein bisschen Platz. Ich will noch einen Gruß drunter schreiben, selber. So was mir wichtig ist und Sie noch kurz grüßen. Und Paulus wird sich wahrscheinlich gut überlegt haben, was schreibe ich denn jetzt? Was schreibe ich jetzt selber noch hin? Wo gebe ich mir selber die Mühe? Was ist so die Quintessenz des Briefes und worauf kommt es wirklich an? Ich weiß nicht, was ihr geschrieben hättet an so einem Ende von so einem Brief. Ich weiß nicht, ob ihr sowas geschrieben hättet. Oder vielleicht doch ein bisschen ausführlicher. Also ich hoffe, jeder kennt die Abkürzung. Nee. Hab dich ganz doll lieb, Paulus. Vielleicht hätte er auch was anderes geschrieben. Vielleicht hätte er noch ein bisschen geistlicher geschrieben. Seid dem Herrn anbefohlen. Geht unter seiner Gnade. Bleibt im rechten Glauben an Christus. Liebe Grüße, Paulus. Vielleicht auch noch ein Streitet nicht zu viel. Seid lieb zueinander. Aber was schreibt Paulus wirklich? Was hat er geschrieben? Was ist ihm ganz wichtig? Was ist seine Quintessenz? Wir lesen 1. Korinther 16, die Verse 21 bis 24. Paulus schreibt, der Gruß mit meiner des Paulus Hand, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht lieb hat, der sei verflucht. Maranatha. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch, meine Liebe sei mit euch allen in Christus Jesus. Amen. Paulus schreibt den Korinthern hier das Endergebnis von seinem Brief. Er sagt, habt den Herrn Jesus Christus lieb. Und diese Dringlichkeit, den Herrn Jesus wirklich lieb zu haben, die unterstreicht er dadurch, dass er das an einen Fluch koppelt. Im Griechischen steht hier für den Wort Fluch das Wort Anathema. Und das bedeutet jetzt nicht irgendwie eine disziplinarische Maßnahme, also dass man irgendwen bestraft, um ihn zu disziplinieren, so nach dem Motto, du musst jetzt ins Gefängnis, damit du lernst, dieses oder jenes nicht zu tun. Sondern dieses Anathema bedeutet, dass man jemanden Gott weiht zur Verdammung. Und daran sehen wir, indem wir dieses, oder was er hier für ein Wort benutzt,
dass an der Liebe zu dem Herrn Jesus Christus entschieden wird, ob jemand irgendwann mal in der ewigen Verdammnis ist und dem Gericht verfällt, oder, wenn er Herrn Jesus lieb hat, ob er das ewige Leben bei Gott haben wird. Die Liebe zum Herrn Jesus Christus ist die Richtschnur dafür, ob wir ins ewige Leben oder in die ewige Verdammung gehen. Und Paulus hängt hier an diesem Fluch noch Maranatha an. Und dieses Maranatha bedeutet so viel wie unser Herr Jesus kommt, unser Herr kommt. Das zeigt uns, ich glaube, er will damit ausdrücken, das ist sicher. Es ist sicher, dass unser Herr kommt, und es ist sicher, dass wenn wir den Herrn Jesus nicht lieb haben, dass wir verflucht sind. Dass wir für immer verflucht sind. Und es sagt gleichzeitig auch noch, denkt dran, das kann sehr bald kommen. Unser Herr Jesus kommt, ganz sicher. Und es kann sehr bald sein. Ich finde, er macht es hier einfach durch diese Sachen sehr schön deutlich. Die Frage ist, lieben wir unseren Herrn Jesus Christus? Wollen wir uns kurz Gedanken machen, was Paulus hier eigentlich meint, wenn er sagt, hast du den Herrn Jesus lieb? Paulus benutzt hier nicht wie so oft dieses Wort Agape für Liebe, sondern das Wort Phileo. Also Agape ist ja, bedeutet sowas wie selbstlos lieben, und Phileo bedeutet oder ist Lieben in der Bedeutung wie eine Freundesliebe oder eine Liebesbeziehung, eine Freundschaftsbeziehung. In diesem Zusammenhang wird dieses Wort Phileo benutzt. Das heißt, die Liebe, die Paulus hier also meint, hat was mit Beziehung zu tun. Beziehung zu unserem Herrn. Es ist eine Sache des Herzens. Man hat Sehnsucht danach, mit Gott Gemeinschaft zu haben, ihm nahe zu sein. Ähnlich wie man ja, die Liebe zwischen einem Freund oder die Liebe zu seiner Frau bezeichnen würde. Man will ja auch, wenn man seine Frau liebt, bei ihr sein, Beziehung mit ihr haben, ihre Nähe sein. Und es hat nichts irgendwie mit einem Bauchgefühl oder so zu tun. Sondern ein Bauchgefühl ist, wenn dann, eine Folge dessen, dass wir unseren Herrn Jesus lieb haben, dieses Verliebtsein. Aber das, was der Jesus hier meint, ist nicht Verliebtsein, sondern wirklich Liebe. Und das andere resultiert nur daraus.
Halt, Entschuldigung.
Genau, muss ich nur mal schnell schauen. Also, fassen wir mal kurz zusammen, nachdem wir wieder Ruhe haben. Genau, also diese Liebe, die der Paulus hier meint, ist wirklich eine Liebesbeziehung zu unserem Herrn, die wir haben sollen. Kein Bauchgefühl, sondern eine Entscheidung, unseren Herrn lieb zu haben. Und dieser Entscheidung, der müssen Taten folgen. Da muss ein Lebensstil daraus resultieren. Ich weiß nicht, wer die Zeit mitgekriegt hat, wo ich in die Judith verliebt war. Meine Eltern auf alle Fälle, die können es euch sonst genauer erklären.
Ist die schon vorbei?
Man sagt ja, nach einigen Jahren erkaltet das ein wenig. Wir arbeiten dran. Das Verliebtsein, was damals in der Verlobungszeit war, um es mal ein bisschen einzuschränken, da wo man es wirklich sehr, sehr stark gesehen hat, war eine Folge dessen, dass ich vom Herrn Jesus wusste, Judith soll meine Frau werden. Deswegen habe ich sie geliebt. Und das Verliebtsein war eine Folge dessen. Und das hat man gesehen, das haben alle anderen auch gesehen. Das kann man nicht verbergen. Und genauso ist es, auch wenn wir unseren Herrn Jesus lieb haben, wenn wir eine Liebesbeziehung zu ihm haben, dann wird da was daraus folgen, was die anderen Leute sehen werden. Das kann man nicht geheim halten. Das geht nicht. Möchten wir mal 1. Johannes, Johannes 14, 23 bis 24 lesen. In dem Zusammenhang, finde ich, wird das so schön deutlich, dass Liebe und Taten immer zusammenhängen. Und dass es zusammenhängen muss. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Merkt ihr das? Wenn jemand mich liebt, dann wird er mein Wort halten. Also er wird das tun, was der Jesus will. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das ist so der eine Weg, ne? Wer mich liebt, der wird halten. Und jetzt dreht der Jesus das nochmal um und sagt, wer mich nicht liebt, der hält auch meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Also da ist schon fast wie ein Automatismus. Wenn wir den Herrn Jesus lieben, dann werden wir auch tun, was er sagt. Wenn wir ihn nicht lieben, werden wir auch nicht tun, was er sagt. Und so kann man an den Taten sehen, ob jemand den Herrn Jesus lieb hat oder nicht. Das Schöne und das, wie soll ich sagen, eine wohltuende Sache finde ich hier, dass der Jesus sagt, wer mich liebt, der wird auch meine Worte halten. Das ist wie ein Naturgesetz, so kommt mir das vor. Ich finde, das ist ein Trost. Wir machen uns oft Sorgen. Habe ich ihn wirklich lieb? Tue ich, was er will? Wenn wir ihn wirklich lieb haben, dann werden wir das auch tun. Ich glaube, da wird der Herr Jesus auch für sorgen und uns helfen. Und diese wahre, gelebte Liebe, die man sieht zu unserem Herrn Jesus Christus, das ist das Entscheidende. Und daher schreibt Paulus das, glaube ich, auch hier den Brüdern in Korinth so deutlich, dass er sagt, wenn jemand den Herrn Jesus nicht lieb hat, der sei verflucht. Und diese Aussage, die der Paulus hier macht, die passt eigentlich ziemlich gut auch zu dem, was wir sonst in Gottes Wort lesen. Das steht in Einklang damit. Zum Beispiel, wenn wir lesen 1. Johannes 4, Vers 20. Da steht, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann er Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Wenn Handeln und Reden nicht zusammenpassen, wenn wir sagen, wir lieben Gott und hassen unseren Bruder, dann sind wir nicht nur Heuchler, sondern da sind wir Lügner. Und die Bibel schreibt was in der Offenbarung darüber, was mit Lügnern passiert. Sie werden den zweiten Tod sehen. Im Grunde dieses, der sei verflucht. Das findet man auch in der Offenbarung wieder. Gut, ich möchte euren Blick noch auf den zweiten Aspekt lenken, bezüglich diesem Verses, den wir hier in der Aussage von Paulus sehen. Paulus nennt hier die Liebe ja als Richtschnur dafür, ob jemand verflucht sei oder nicht, ob jemand ja, Gott übergeben wird zur Verdammung oder nicht. Das ist die Richtschnur, die Liebe. Und woran messen wir oft? Also ich fand das eine interessante Sache. Woran messen wir oft oder was nehmen wir oft als Richtschnur her, um zu beurteilen, wie der geistliche Zustand von jemandem ist? Paulus sagt hier, die Richtschnur ist die Liebe zu Christus. Aber wenn wir mal in die Kirchengeschichte schauen und wenn beurteilt wurde, ob jemand geistlich war oder nicht, dann war selten die Liebe die Richtschnur. Dann hieß es, hat er den rechten Glauben, hat er die richtige Meinung, vertritt er die richtige Meinung oder die richtige Lehre oder gehört er zur richtigen Kirche, zum Beispiel Luther. Warum wurde er geächtet? Nicht, weil er einen Herrn Jesus lieb hatte. Da ging es darum, um gewisse Lehrmeinungen. Das wurde als Richtschnur angesetzt. Aber nicht, hat er den Herrn Jesus lieb oder nicht. Und interessant ist auch, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, Petrus, nachdem er den Herrn Jesus dreimal verleugnet hatte und sie sich wieder am See treffen, was fragt der Herr Jesus den Petrus? Fragt er ihn, hast du noch den rechten Glauben, Petrus? Bist vom Glauben abgeirrt? Was fragt er ihn? Hast du mich lieb? Also auch da sehen wir wieder so dieses Kriterium, wie ist dein geistlicher Zustand zum Herrn Jesus? Der entscheidet sich an der Liebe. Ich denke, wir sollten vorsichtig sein, wenn wir einfach nur sagen, ja, ich habe den Herrn Jesus schon lieb. Und sagen, dann passt ja alles. Und man sieht im Leben, derjenige tut nur, was er will, möglichst wenig Kontakt zu den Gläubigen. Liebe, das hatten wir gesagt, die muss sichtbar werden. Und die wird, muss auch dadurch sichtbar werden, dass wir das tun, was der Herr Jesus will. Und einfach nur sagen, ich habe ihn lieb, das Leben passt nicht dazu, dann stimmt irgendwas nicht. Liebe wirkt sich aus. Und das, so wie der Herr Jesus auch sagt, und ich denke, daran können wir es dann erkennen, ob jemand den Herrn Jesus lieb hat oder ob ich auch den Herrn Jesus lieb habe, was in Matthäus 7, Vers 16 sagt, wo er sagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Da sehen wir auch wieder dran. Liebe, der folgen Taten. Ich möchte mit euch jetzt 1. Korinther 16 anschauen. Ich möchte das jetzt mit euch gemeinsam lesen. Und ich denke, hier in diesem Kapitel, wo sehr viele Grüße sind, wo Reisepläne drin vorkommen, da sehen wir einiges, wie sich die Liebe zu Christus so im praktischen Leben bei Paulus, bei den oder bei Bekannten von den Korinthern, bei den Gemeinden und auch, ja, wie sich so Liebe zu Christus einfach im Leben sichtbar macht. Ich möchte mit euch 1. Korinther 16 lesen. Was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, wie ich für die Versammlung von Galatien angeordnet habe, so tut auch ihr. An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle auf, je nachdem er Gedeihen hat, damit nicht dann, wenn ich komme, Sammlungen stattfinden. Wenn ich aber angekommen bin, will ich die, die irgend ihr für tüchtig erachtet, mit Briefen senden, dass sie eure Gabe nach Jerusalem hinbringen. Wenn es aber angemessen ist, dass auch ich hinreise, so sollen sie mit mir reisen. Ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchzogen habe. Denn ich ziehe durch Mazedonien. Vielleicht aber werde ich bei euch bleiben oder auch überwintern, damit ihr mich geleitet, wohin irgend ich reise. Denn ich will euch jetzt nicht auf der Durchreise sehen, denn ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es erlaubt. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine große und wirkungsvolle Tür ist mir aufgetan und die Widersacher sind zahlreich. Wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sei, denn er arbeitet am Werk des Herrn wie auch ich. Es verachte ihn nun niemand, geleitet ihn aber in Frieden, damit er zu mir komme, denn ich erwarte ihn mit den Brüdern. Was aber den Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihm viel zugeredet, dass er mit den Brüdern zu euch komme. Und er war durchaus nicht gewillt, jetzt zu kommen, doch wird er kommen, wenn er eine gelegene Zeit finden wird. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Alles bei euch geschehe in Liebe. Ich ermahne euch aber, Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas, dass es der Erstling von Achaia ist und dass sie sich selbst den Heiligen zum Dienst verordnet haben, dass auch ihr euch solchen unterordnet und jedem, der mitwirkt und arbeitet. Ich freue mich aber über die Ankunft von Stephanas und Fortunas und Achaikus, denn diese haben erstattet, was eurerseits mangelte. Denn sie haben meinen Geist erquickt und den euren, erkennt nun solche an. Es grüßen euch die Versammlungen Asiens, es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priscilla samt der Versammlung in ihrem Haus. Es grüßen euch die Brüder alle, grüßt einander mit heiligen Kuss. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Wenn jemand den Herrn Jesus nicht lieb hat, der sei verflucht, Maranatha. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch, meine Liebe sei mit euch allen in Christus Jesus. Ich möchte mit euch jetzt von diesem Endergebnis aus, den Herrn Jesus lieb zu haben, und dass sich das im Leben einfach widerspiegeln wird und muss, das Kapitel 16 genauer betrachten. Fangen wir mit dem ersten an.
Jetzt muss ich hier nicht was überspringen.
So. Ich glaube, ich hatte. Ich muss mal ganz schnell spicken. 6 Sachen habe ich gefunden, an denen Liebe zu Christus sichtbar wird. Das erste ist im Ausleben eines festen und unbeweglichen Stehens im Glauben. Der Großteil von diesem Kapitel 16 ist eingerahmt von einer speziellen Ermahnung. Dazu müssen wir noch einmal ganz kurz ins Kapitel 15 springen, in den letzten Vers. Da steht: Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Das ist die eine Aussage, und die zweite ist 1. Korinther 16, 13 und 14, wo steht: Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark, alles bei euch geschehen, Liebe. 2 Aussagen, die was Ähnliches sagen. Nämlich, Paulus fordert hier auf, im Werk des Herrn und im Glauben unerschütterlich und fest zu stehen und zu sein. Wenn es um den Glauben geht und den Dienst für unseren Herrn, dann gilt niemals das, was uns die Welt im Allgemeinen so versucht einzutrichtern. Nämlich sei flexibel, sei agil, das ist ja heutzutage sehr modern. Sondern Paulus fordert eigentlich hier genau das Gegenteil, wenn es um den Glauben geht. Seid fest, steht fest, seid unbeweglich, seid starr, stocksteif im Grunde. Paulus redet hier aber nicht von Tradition, das will ich ganz klar sagen, oder von Gottesdienstabläufen, sondern von dem Glauben. Würden wir nämlich an dem rütteln, was den Glauben wirklich ausmacht, dann verraten wir unseren Herrn. Ich bin mir sicher, wir werden mit so einem stocksteifen Verhalten in der Welt uns womöglich sogar unbeliebt machen. Sie wird uns als intolerant abstempeln, auch wenn sie eigentlich wahrscheinlich meinen wird, dass sie beleidigt ist, dass wir ihre Meinung nicht als richtig ansehen. Aber hier geht es um den Glauben, hier geht es um Christus. Wenn sich weltliche Meinungen nicht mit Gottes Meinung decken, dann müssen wir unbeweglich sein. Das ist ganz wichtig. Ansonsten, hatte ich gesagt, verraten wir unseren Herrn. Denn dann würden wir sagen, das, was der Herr gesagt hat, stimmt nicht. Dann würden wir ihn als Lügner darstellen. Und das wäre schlimm. Das wäre kein Ausdruck, dass wir unseren Herrn lieb haben. Der Jesus hat gesagt, was den Glauben ausmacht. Und wenn wir daran rütteln, wäre das fatal. In Kapitel 16 schreibt Paulus in den Versen ein bisschen weiter vorne, vor dem Vers 13, dass Apollos nicht zu den Korinthern kommen wollte, obwohl sie ja ihn darum gebeten hatten. Die einen hatten sich nämlich darauf was eingebildet, dass der Apollos oder dass sie durch Apollos zum Glauben gekommen waren. Und die anderen hatten sich darauf was eingebildet, dass sie durch Paulus bekehrt wurden. Und jetzt meinten die einen ja was Besseres zu sein wie die anderen. Also die einen haben von Paulus das Evangelium gehört, die anderen vom Apollos. Und sie haben das so dargestellt, als würde sie das ja besser machen. Sie sind was Besseres, weil sie das Evangelium von der einen oder anderen Person gehört haben. Und ich habe mich so gefragt, ja, wo sind wir manchmal der Meinung, wir könnten unseren Glauben durch irgendwas aufmöbeln, was halt da ist. Vielleicht dadurch, dass man ein TFM gemacht hat, meint man was Besseres zu sein. Oder dass man vielleicht gewisse Aufgaben macht. Oder ja, dass man Mitglied ist, zum Beispiel hier in der christlichen Gemeinde, dass man vielleicht ehrenamtlich wo mitarbeitet in der Gemeinde und man meint dadurch seinen Glauben aufzupolieren. Bei den Korinthern war das so. Sie waren der Meinung, sie wären was Besseres oder ihr Glaube wäre was Besseres dadurch, dass sie vom Apollos oder vom Paulus bekehrt worden sind. Wo gibt es sowas bei uns in der Gemeinde? Worauf bilden wir uns was ein? Und macht es wirklich unseren Glauben besser? Ich glaube, in Korinth kannten beide Parteien diese Grundpfeiler des Glaubens nicht. Sie haben sich auf Personen was eingebildet. Die eigentliche Frage, die man sich doch stellen muss, ist nicht, habe ich das Evangelium durch Christus gehört oder habe ich das Evangelium durch Apollos gehört? Die eigentlich wichtige Frage ist, bin ich Christus Kind, also bin ich ein Kind Gottes oder nicht? Das ist doch die eigentlich wichtige Frage. Und sie haben sich Gedanken drum gemacht, von wem sie das Evangelium gehört haben. Ich glaube, da sind sie gewankt. Und diesbezüglich schreibt Paulus hier, bleibt fest, steht fest, unbeweglich im Glauben. Und nicht fangt da an, irgendwie euren Glauben durch irgendwas anderes aufzupolieren. Seid da agil oder so, sondern steht fest. Und nur die Sachen, die wirklich mit dem Glauben zu tun haben, die sind wichtig. Tun wir da nicht noch irgendwas anderes dazu. Und bei diesem allen, sagt Paulus, alles aber geschehe bei euch in Liebe. Alles, alle Diskussionen in der Gemeinde, alle Ermahnungen, alles geschehe in Liebe. Kommen wir zum zweiten Punkt. Durch Liebe, durch ein Liebhaben seiner Gemeinde, durch Fürsorge wird Liebe zu Christus sichtbar. Ein Grundpfeiler des Glaubens ist es, dass der Herr Jesus ja das Haupt der Gemeinde ist. Und damit ist wiederum klar, dass seine Gemeinde einen Leib bildet. Ich glaube, das ist uns allen bewusst, der miteinander leidet und füreinander sorgt. Und genau aus diesem Grund ermahnt Paulus hier die Gemeinden, Sammlungen für bedürftige Gemeinden durchzuführen. Hier jetzt im Speziellen für Jerusalem. Und das ist wiederum ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir den Herrn Jesus lieb haben. Weil wir wissen, wir sorgen füreinander, weil Christus das Haupt ist und wir zusammengehören. Wer Jesus liebt, liebt auch seine Brüder und damit die Gemeinde. Und das wird hier praktisch sichtbar durch gegenseitige Fürsorge. Kommen wir zum dritten Punkt. Liebe zu Christus wird sichtbar durch eine tiefe Verbundenheit zu Christus, der einen leitet und leiten darf. So. Dazu die Verse 5 bis 9 und 12, wo es um die Reisepläne sowohl vom Apollos als auch vom Paulus geht. Wir sehen an beiden, dass sie einen Lebensstil haben, wo sie offen dafür sind, wie Gott sie leitet. Paulus stellt hier am Anfang von Kapitel 16 seine Reisepläne vor, dass er eigentlich gerne zu den Korinthern kommen würde. Aber er erkennt auch, dass Gott ihm eine offene Tür gegeben hat. Und dieses Leiten des Heiligen Geistes, dem gehorcht der Paulus. Er sagt ja, ich würde eigentlich gerne kommen, aber ich habe eine geöffnete Tür und deswegen komme ich später zu euch. Und das macht er. Er gehorcht dem Heiligen Geist, weil er Jesus lieb hat. Und ähnlich scheint es auch bei Apollos zu sein. Die Korinther hatten ihn ja gebeten, komm doch bitte. Und Paulus hat ihm sogar auch zugeredet. Aber wir sehen hier, er kommt nicht, bis er eine gelegene Zeit finden wird. Und einige Ausleger gehen davon aus, dass er irgendwie gemerkt hat, er muss seinen Dienst erstmal noch woanders tun. Der Heilige Geist hat ihn dazu gedrängt. Und erst wenn er merkt vom Herrn Jesus, ja, jetzt ist eine Gelegenheit, zu den Korinthern zu kommen, dann wird er gehen. Also, lieben wir den Herrn Jesus, dann hören wir auf sein Reden und folgen ihm. Ich denke, daran kann Liebe sichtbar werden. Viertens, Liebe durch Christus wird sichtbar durch das Anerkennen und Aufnehmen derjenigen, die überströmend im Werk sind. In den Versen 10 bis 12 und dann auch nochmal 15, Vers 18 empfiehlt Paulus der Gemeinde einige paar Leute, die bald bei den Korinthern ankommen werden. Er stellt ihnen ein sehr gutes Zeugnis aus. Das Zeugnis geht hier nicht irgendwie um Sprachenkenntnisse oder mathematische Fähigkeiten, sondern er beschreibt und lobt ihren Charakter, nämlich dass sie fleißig und aufopfernd waren, und beschreibt, wie sie ihren Dienst verrichtet haben. Irgendwie scheint Paulus hier Sorgen auch zu haben, dass die Korinther wohl nicht allzu freundlich diese aufnehmen könnten. Er schreibt ja bezüglich dem Timotheus, dass er ohne Furcht bei ihnen sein soll. Also müsst ihr euch das mal überlegen. Er schreibt in der Gemeinde, schaut, dass der und der keine Angst bei euch hat. Schon interessant. Und er mahnt sie, Timotheus so aufzunehmen oder ihn aufzunehmen und nicht zu verachten. Und er mahnt sie auch weiter, sich dem Haus des Stephanas unterzuordnen, weil er nämlich sehr fleißig sich für Gott abbemüht hat. Jetzt ist die Frage, woran erkennen wir, dadurch, dass die Korinther diese Leute aufnehmen sollten, die Liebe zu Jesus? Woran erkennt man das? Erinnern wir uns doch mal an das letzte Abendmahl. Da wäscht der Herr Jesus den Jüngern die Füße und er sagt zu ihnen, wenn nun ich, der Herr, der Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Wir erkennen daran, dass sich den anderen Geschwistern unterzuordnen eine Aufgabe ist eines Jünger Jesus. Wir sind Jesu Jünger und unsere Aufgabe ist es, einander zu dienen. Und der Jesus hat ja gesagt in Johannes 14, Vers 15, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Jesu Gebot war es, ordnet euch einander unter, nehmt einander auf. Und ich glaube, daran erkennt man dann die Liebe. Wenn wir die anderen aufnehmen, denn wir halten Jesu Gebot. Kommen wir zum fünften Punkt. Liebe zu Christus wird sichtbar durch das zur Verfügung stellen seines Besitzes in Gottes Dienst. Im Vers 15 und Vers 19 wird berichtet, dass Geschwister ihr Haus und damit auch ihr Eigentum dem Dienst Gottes zur Verfügung gestellt haben. Die Gemeinde hat sich nämlich in deren Häuser getroffen. Für die Bewohner oder auch die Besitzer der Häuser ist es sicherlich einiges am Mehraufwand, wenn sich die Gemeinde bei ihnen daheim trifft. Es muss morgens die Stühle gerichtet werden, es muss danach alles wieder aufgeräumt werden, es muss vielleicht auch mal davor aufgeräumt werden, es muss Ordnung gemacht werden und es ist einiges am Mehraufwand am Sonntagmorgen. Und dann kommt vielleicht auch noch irgendwie ein spontanes Gemeindemittagessen dazu und dann gehen die Letzten zum Abendessen. Also ein ruhiger Sonntag war das dann nicht unbedingt. Aber sie haben es gemacht. Sie haben es gemacht, nicht weil irgendwie vielleicht Gemeinschaft und nette Sachen so toll sind. Ich glaube, wenn einem das wichtig ist, würde man das trotzdem nicht machen, weil es wirklich einiges an Aufwand ist. Ich glaube, was sie dazu bewogen hat, war die Liebe zu ihrem Herrn. Sie haben ihren Herrn geliebt und weil sie ihren Herrn geliebt haben, lieben sie auch ihre Geschwister. Und deswegen haben sie gesagt, verbringen wir Gemeinschaft miteinander. Und das wiederum zeigt uns, dass sie den Herrn Jesus wirklich lieb gehabt haben, weil es sich zur Liebe zu den Geschwistern widergespiegelt hat. Und sie eine Sehnsucht danach hatten, ja, Gemeinschaft mit ihren Geschwistern zu haben. Aber weil sie Gott geliebt haben, nicht weil Gemeinschaft an sich einfach so toll ist. Und deswegen haben sie einfach ihr Haus, ihren Besitz Gott zur Verfügung gestellt. Ich glaube, das ist eine schöne Sache, wo man einfach Liebe auch zum Herrn dran sehen kann. Kommen wir zum letzten Punkt. Liebe zu Christus wird sichtbar durch das Liebhaben seiner Kinder. Das ist ja jetzt schon gerade so ein bisschen angeklungen. Aber ich glaube, wir sehen das hier in dem letzten Kapitel noch an einer anderen Stelle. Nämlich daran, dass die Geschwister aus Korinth und die Geschwister von da aus, wo Paulus den Brief geschrieben hat, irgendwie eine tiefe Verbundenheit empfunden haben. Sie grüßen sich nämlich gegenseitig. Die Gemeinden Asiens, die Brüder alle und Aquila und Priscilla lassen ausdrücklich die Gemeinde in Korinth grüßen. Und es drückt eine Verbundenheit aus. Und ich bin mir sicher, wenn sie sich live hätten sehen können, es wirklich hinreißen hätten können, dann hätten sie sich mit einem heiligen Kuss begrüßt. Ein Ausdruck von Liebe. Auch in unserer Zeit ist es doch so, dass wenn jemand wen anders grüßt, dass das ein Ausdruck dessen ist, dass man fröhlich oder dass man höflich ist. Es gezeigt ja auch eine gewisse Wertschätzung. Also in Rosenheim war das so, wenn du da durch die Stadt läufst, das ist eine Ausnahme, wenn dich mal wer grüßt. Du läufst an hunderten von Leuten vorbei und wenn da mal einer Grüß Gott sagt, dann weißt du, hey, der hat mich gesehen, der hat mich wertgeschätzt. In Marpoldstein und Grassau ist es anders. Da ist es noch gang und gäbe. Aber geht mal in die Großstädte. Anonymität und jeder läuft an jedem vorbei, ohne sich einander zu grüßen. Aber wie war der Herr Jesus? Was ist denn wirklich das Richtige? Der Herr Jesus, der ist Liebe. Und er hat Leute gesehen. Er hat Leute wertgeschätzt. Selbst die Verachteten und die Kleinsten hat er gesehen und hat sie wertgeschätzt. Und wenn wir durch die Welt laufen und Leute grüßen und ihnen damit zum Ausdruck bringen, hey, ich habe dich gesehen, ich habe dich wertgeschätzt, dass ich dir wenigstens ein Grüß Gott sage, dann ist es so ein ganz kleiner Wesenszug in uns von Christus, den wir dadurch deutlich machen. Und es zeigt, wir haben den Herrn Jesus lieb. Er ist in uns. Also auch, ich glaube, eine sehr einfache, aber praktische Möglichkeit, auszudrücken, dass wir den Herrn Jesus lieb haben. Ich möchte noch einmal zusammenfassen. Das Kriterium nach unserer Beziehung zu Gott ist nicht unser Glaube, die rechte Lehre oder die richtige Kirchenzugehörigkeit. Es ist, ob wir den Herrn Jesus wirklich lieb haben. Liebe meint eine tiefe Liebesbeziehung, die im Handeln und im Lebensstil sichtbar wird. Wir hatten jetzt hier die 6 Punkte gesehen, an der wir Liebe im Leben erkennen können. Es gibt sicher noch mehr, das sind jetzt nur einige. Können wir uns sicher das Leben vom Herrn Jesus genauer anschauen, wo wir noch viel mehr sehen werden. Aber das, was am Ende des Lebens wirklich wichtig ist, wenn wir vor Gottes Thron stehen, dann gibt es, glaube ich, nur eins, was wirklich entscheidend ist. Und das ist, wenn jemand den Herrn Jesus nicht lieb hat, der sei verflucht. Maranatha. Amen.